Да здравствует мир между народами!
Todos contra la reacción! Todos contra el fascismo!
Patria o muerte.
Shanti, shanti, shanti. Peace, peace, peace.
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
Wir sind und bleiben eine Nation und wir gehören zusammen.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt.
Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist verdammt, sie zu wiederholen.
Menschen ohne Geschichte sind Staub. Wer erinnert sich eigentlich an Menschen, deren Erinnerungen und Geschichten fast aus der Geschichte getilgt worden sind? Warum ist nun dort eine Leerstelle zu finden, wo eigentlich keine sein kann oder sollte? Die queere Geschichte des Holocausts, also die Frage nach gleichgeschlechtlichen Verlangen unter den Holocaust-Opfern, ist bis heute eine Art solcher Leerstelle geblieben. Die Historikerin Anna Haikova, unter anderem Autorin von The Last Ghetto, An Everyday History of Theresienstadt, ist Pionierin auf dem Gebiet der queeren Holocaust-Geschichte. 2021 erschien ihr Buch »Menschen ohne Geschichte sind Staub«, Homophobie und Holocaust, indem sie die Geschichte der Sexualität des Holocausts und sexuelle Beziehungen im Holocaust in Augenschein nimmt. 2024 erschien nun eine Fortsetzung unter dem gleichen Titel. Menschen ohne Geschichte sind Staub, queeres Verlangen im Holocaust. Ihr hört einen Mitschnitt ihrer Lesung vom 30.01.2025 in der kleinen Synagoge Erfurt, veranstaltet von der Professur für Neuere und Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik und dem Gleichstellungsbüro der Universität Erfurt.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung hier in der kleinen Synagoge. Wir freuen uns ganz besonders, dass heute Abend Anna Haikova zu uns nach Erfurt gekommen ist, um mit uns über ihr Buch »Menschen ohne Geschichte sind Staub – Queeres Verlangen im Holocaust« zu diskutieren. Herzlich willkommen. Die heutige Veranstaltung wurde von uns beiden, Sophie Kühnlenz und mir, Christian Herrmann, organisiert. Sie findet im Rahmen unseres Seminars Zeitgeschichte, queer gelesen, queeres Leben, Lieben und Kämpfen in Ostdeutschland statt, das wir beide im aktuellen Wintersemester am Historischen Seminar der Universität Erfurt anbieten. Wir begrüßen auch einige Studierende aus diesem Seminar. Wir danken natürlich auch der Professur für Neuere und Zeitgeschichte und Geschichtsdidaktik sowie dem Gleichstellungsbüro der Universität Erfurt, ohne deren Kooperation und Mithilfe die heutige Veranstaltung nicht hätte durchgeführt werden können. Gleichzeitig danken wir natürlich auch der Buchhandlung Kleingedrucktes, die dort hinten dann einen Büchertisch bereitstellt, wo sie dann das Buch als auch andere thematisch relevante Bücher dazu dann auch gerne käuflich erwerben können. Ebenfalls danken wir Radio Frei, die heutige Veranstaltung aufzeichnen. Das heißt, der erste Teil der Veranstaltung bis zur offenen Fragerunde wird vom Radio Frei aufgezeichnet. Ganz besonders begrüßen möchte ich dann auch nochmal Jonas Urbach, der Mitglied des Thüringer Landtages und der dann auf besondere Einladung von Frau Heikova heute hierher zu uns den Weg gefunden hat. Bevor ich jetzt das Wort an Sophie übergebe, möchte ich noch einmal ganz kurz Sophie vorstellen. Sophie hat Public History in Berlin studiert. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Historischen Seminar der Universität Erfurt an der Professur für Neuere und Zeitgeschichte. Und in ihrer Dissertation geht es um diskursive Verhandlungen einer genderinformierten Museumspraxis in Industrie- und Technikmuseen an der Schnittstelle von Zeitgeschichte, Museum und Gender Studies. Diverse Praxisaufenthalte an Museen und universitären Forschungseinrichtungen schlossen sich an. Unter anderem war sie Scholar in Residence am Technischen Museum in Wien und Visiting Research Fellow am Center for Contemporary and Digital History an der Universität Luxemburg. Ihre Forschungsinteressen sind empirische Geschichtskultur und Museumsforschung, Science and Technology sowie Gender und Queer Studies. Du hast das Wort, Sophie.
Dankeschön. Von mir auch ein herzliches Willkommen in die Runde. Ich schließe mich dann direkt mit der Vorstellung von meinem Kollegen Christian Herrmann an. Der hat Neuere Geschichte und Politikwissenschaft in Jena studiert, schließt zurzeit sein Masterstudium hier in Erfurt ab und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Geschichte des Staatssozialismus in östlichen Europa nach 1945 und der DDR. Und da interessiert ihn besonders das spannungsreiche Verhältnis von jüdischem Leben, jüdischer Identität und autoritärem Sozialismus. Und damit hat er sich auch in seiner Masterarbeit beschäftigt mit dem Titel Ausdruck jüdischer Selbstbehauptung im Spannungsfeld von Religion und Stalinismus, der Synagogenneubau zu Erfurt 1952. Genau, noch ein paar Worte zu dem Seminar, in dessen Rahmen diese Veranstaltung heute stattfindet. Zeitgeschichte, queer gewesen, queeres Leben, Lieben und Kämpfen in Ostdeutschland. Haben wir uns queeres Leben in der DDR und in der Transformationszeit bis in die 2010er Jahre angeschaut und untersucht, welche Konflikte, Einigungsversuche, aber auch Möglichkeiten und Chancen queere Menschen in der stark normierten staatssozialistischen Gesellschaft hatten und im Vereinigten Deutschland mit der Frage, wie konnten sich queere Lebensweisen hier ausbilden und auch an welchen Orten etablierte sich queeres Leben. Das ist nicht die erste Veranstaltung, die im Rahmen dieses Seminars stattfindet. Die Studierenden haben bereits drei Veranstaltungen selbstständig organisiert in Kooperation mit dem Queeren Zentrum Erfurt. Den Auftakt bildete eine Filmvorführung des Films Coming Out, den vielleicht einige kennen hier. Ist der erste ostdeutsche Film von der DEFA, der sich offen mit männlicher Homosexualität beschäftigt und der, so wollte es die Geschichte, am 9. November 1989 Premiere gefeiert hat. Da hat ja noch ein bisschen was anderes stattgefunden. Genau, den haben wir dort gemeinsam geschaut und im Anschluss diskutiert. Zweite Veranstaltung war eine Buchbesprechung zum Thema lesbische Identität und Sexualität in der DDR-Literatur. Das ist ein Buch von Sina Maisgeier, die wir dort auch zu Gast hatten, verbunden mit einer Lesung von Das kleine Leben von Ingeborg Ahlt, die sich die lesbisches Begehren im Buch aus Sicht der besten Freundin behandelt. Und damit hat sich Sina Maisgeier in ihrem Buch neben weiteren Texten gewidmet. Und den Abschluss bildete ein interaktiver Workshop, würde ich das nennen, zum Bedeutungswandel der Farbe Rosa mit dem sprechenden Titel Pink Night, also pinke Nacht, aber auch pinker Ritter, Englisch, mit dem K in Klammern. Wir lieben solche Titel, wo wir irgendwas in Klammern setzen können. Genau, da ging es unter anderem um den rosa Winkel, der vielleicht auch einigen hier ein Begriff ist, Symbol eigensinniger Selbstermächtigung, aber eben auch Zeichen von Stigmatisierung von homosexuellen KZ-Häftlingen, also eine sehr wechselvolle Geschichte, die wir uns da angeschaut haben. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zum Thema des heutigen Abends und zu unserer Protagonistin. Das bildet quasi den Abschluss des Seminars und dieser Veranstaltungsreihe. Und damit übergebe ich wieder an dich.
Danke. Selbstverständlich möchten wir auch Anna Heikova einmal kurz vorstellen. Sie studierte von 1998 bis 2006 Neuere Geschichte, Anglistik und Soziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und der Universität von Amsterdam. Mit der Arbeit Die Juden aus den Niederlanden im Ghetto Theresienstadt 1943 bis 1945 schloss sie ihr Magisterstudium ab. Sie erhielt mehrere Forschungsstipendien, unter anderem die Leo Beck Fellowship der Studienstiftung des deutschen Volkes. 2013 promovierte sie an der University of Toronto ihre Dissertation The Prisoner Society in Theresien Ghetto 1941 to 1945, in der sie das Alltagsleben und die Selbstorganisation der inhaftierten Jüdinnen und Juden unterschiedlicher Nationalitäten im Ghetto Theresienstadt untersuchte, wurde mit dem Irma Rosenberg Förderpreis für die Erforschung des Nationalsozialismus und 2014 mit dem Herbert Steiner Preis ausgezeichnet. Zwischen 2013 und 2018 war sie Assistant Professor für Neuere Geschichte Europas an der University of Warwick, anschließend bis 2023 Associate Professor. 2015 und 16, und da ist die Verbindung zu Erfurt, forschte sie, gefördert durch die Alexander von Humboldt Stiftung, als Gastwissenschaftlerin am Historischen Seminar der Universität Erfurt zum Aufbau des Sozialismus in Zentraleuropa zwischen 1930 und 1970. Von 2021 bis 2024 war Anna Heikova Co-Direktorin am Warwick Center for Global Jewish Studies. Und aktuell zurzeit ist sie Gastprofessorin an der Universität Hamburg im Bereich der Public History. Und zur Publikationsliste übergebe ich wieder an Sophie.
Genau, das wäre eine geschichtswissenschaftliche Veranstaltung ohne Publikationsliste. Ich beschränke mich, sie ist sehr, sehr lang und sehr umfangreich und sehr beeindruckend. Deswegen habe ich ein paar rausgesucht, die besonders gut zum Thema des heutigen Abends passen. Natürlich als allererstes Menschen ohne Geschichte sind Staub, Homophobie und Holocaust, was erstmals 2021 bei Wallstein erschienen ist. Und die erweiterte zweite Auflage, darum geht es dann jetzt heute, die ist von 2024 und 2025 kommt dann auch noch die erweiterte zweite Auflage in Englisch.
Die erste Auflage auf Englisch.
Ach, die erste Auflage, okay, die erste Auflage auf Englisch, University of Toronto Press. Genau, die Dissertation ist The Last Ghetto als The Last Ghetto erschienen, liegt auch da hinten auf dem Büchertisch, genau, The Last Ghetto in Everyday History of Theresienstadt. Da gibt es eine, oder nee, die sind in Arbeit, eine tschechische, eine chinesische und eine deutsche Übersetzung?
Ja, die deutsche kommt 2026 bei Transkript raus.
Okay, genau. Also ein viel gefragtes Werk, was in viele Sprachen übersetzt wird. Genau. Was mich als Public History Absolventin besonders gefreut hat, war das Theaterstück, was sie gemeinsam mit Erika Hughes, okay, ich lasse den Nachnamen weg, hat sie das Theaterstück The Amazing Life of Margot Heumann geschrieben und Erika hat das dann auch inszeniert und es gibt eine Aufzeichnung davon und man kann sich gerne melden, wenn man sich das anschauen möchte.
Auch genau. Mit deutschen Untertiteln.
Okay, genau, wissen wir Bescheid. Ein paar wenige Artikel greife ich mal noch raus. Zwar hat sie 2024 ein Forum organisiert in den Jewish Social Studies zum Thema Queering Jewish Studies. Hat geschrieben einen Artikel mit dem Titel Why We Need a History of Prostitution in the Holocaust in European Review of History. Hat 2013 schon über Sexual Barter in Times of Genocide Negotiating the Sexual Economy of the Theresienstadt Ghetto im Journal Science veröffentlicht und ist dafür auch für Outstanding Feminist Scholarship ausgezeichnet worden für diesen Aufsatz und hat, was vielleicht hier auch nochmal besonders spannend ist, auch aus Politik und Zeitgeschichte mal publiziert, so queere Geschichte und der Holocaust, was wir, glaube ich, auch im Seminar mal gelesen haben. Das müssen wir nochmal nachgucken. Genau. Und damit darfst du jetzt noch das Buch ankündigen und dann kommen wir endlich.
Genau, als letzte Vorrede von unserer Seite noch einmal ein ganz kurzer Teaser auf das jetzt zu besprechende Buch. Ich habe mich mal umgeschaut, welche Rezensionen es dazu gab und habe eine vom Deutschlandfunk vom 25. Juli 2024 gefunden. Da bespricht Marco Martin, Publizist und Schriftsteller, das Buch unter anderem. Und er schreibt oder er spricht davon, dass es ein wichtiges Buch über einen blinden Fleck der Holocaust-Forschung ist. Und Hanna Heikova schreibt über solche Zusammenhänge, über die wir jetzt auch gleich reden werden, nicht mit einem aktivistischen Furor, um jetzt mal wörtlich zu zitieren, sondern wissenschaftlich präzise und empathisch. Nicht immer kommen dabei moralisch einwandfreie Lebensläufe heraus, aber es sind schließlich gerade die Widersprüche, die Menschen in der Erinnerung lebendig werden lassen. Das einmal ein kleiner Teaser. Wir sehen also, es handelt sich um ein relevantes, hochrelevantes Buch, auch in der heutigen politischen aufgeladenen Zeit, das sich einem komplexen, aber eben auch mitunter ambivalenten Thema annimmt. Und es lohnt sich auf jeden Fall, darüber heute ins Gespräch zu kommen. Und da übergebe ich das Wort wieder an Sophie.
So, jetzt kommt die erste Einleitungsfrage und dann geht's wirklich los. Ganz, ganz einfach, worum geht es in dem Buch? Wie kamen Sie zu dem Thema eigentlich? Und natürlich nochmal besonders spannend, wie gestaltete sich eigentlich die Quellenrecherche, wenn wir es mit einer heteronormativen, tendenziell queerfeindlichen, homophoben Überlieferungslage zu tun haben? Und wie kann man vielleicht auch bekannte Quellen gegen den Strich lesen oder querlesen? Genau.
Ja, vielen Dank für die Einladung und Vorstellung. Ich bin begeistert, wieder in Erfurt zu sein. Ich hatte eine wunderbare Zeit in Erfurt 2015, 2016 und ich komme immer wieder mit viel Gewinn zurück. Es ist gerade hier in meiner Zeit als Postdoc, dass sozusagen die ersten Keimzellen zu diesem Projekt gekommen sind. Ich profitierte auch mit meinen Gesprächen mit Professor Kuller. Damals hatte ich die Idee, vielleicht die ersten Aufsätze zu schreiben. Inzwischen war das dieses Kaninchenloch wie Alice in Wunderland, wo ich immer noch bin und inzwischen so eine ganze Unterwelt mir gebaut habe, wo ich sehr glücklich bin. Mein Hintergrund ist jüdische Holocaust-Geschichte. Ich interessiere mich für die Welt der Opfer von Juden und Jüdinnen, die während ihrem rassischen Hintergrund verfolgt worden sind. Und ich lese sie nicht durch den Blickwinkel der Täter. Ich frage nicht, weswegen wollten die Nazis Juden verfolgen oder was hatten die Nazis gegen Transleute oder queere Leute oder Sinti und Roma, sondern ich interessiere mich für die Erlebnisse der Opfer. Ich glaube, das hat auch eine ethische Komponente, nicht nur zu fragen, was haben sich die Täter dabei gedacht, sondern was haben sich die Opfer gedacht. Ich bin da auch durchaus mit beeinflusst durch meinen familiären Hintergrund. Ich bin dritte Generation und meine Großeltern waren Widerstandskämpfer und Juden, die das Glück hatten zu überleben. Übrigens, meine Großmutter ist ein Teil der Ausstellung bei der Gedenkstätte Buchenwald, was mich sehr freut. Und die neue Ausstellung ist sehr gut und ich finde, die Kolleginnen von der Gedenkstätte Buchenwald machen in schwierigen Umständen fantastische Arbeit und sie einbeziehen auf mehr und mehr queere Perspektiven. Und so um 2010, als ich gerade meine Dissertation zu Ende schrieb, kamen Kolleginnen und fragten vielmehr nach Queerness und fragten auch nach ambivalenten Geschichten wie Homophobie. Damalige Direktorin der Gedenkstätte Ravensbrück in Eschenbach publizierte einen wichtigen Sammelband über die homophoben Aspekte der überlebenden Berichte. Und das fand ich sehr inspirierend. Damals saß ich an einem Aufsatz über Prostitution in Lagern, die Frau Künlands erwähnte. Und ich dachte mir, es wäre eigentlich sehr spannend zu schauen, was sind die Grenzen der Sagbaren anhand der Sexualität, wie verändern sich bestimmte Erwartungshaltungen und bestimmte Sachen können erzählt werden. Ein klassisches Beispiel, und spätestens hier sollten wir eine Triggerwarnung machen, wir werden auch über sexuelle und sexualisierte Gewalt sprechen. Die Frauen, die sexuelle Gewalt während des Zweiten Weltkrieges erlebten, wurden stigmatisiert und durften es nicht erzählen. Aber das beginnt sich dann in den 1970er und 1980ern langsam zu ändern durch die zweite Welle des Feminismus. Nicht umfassend, aber wenn man sich die Zeugnisse von überlebenden Frauen, sagen wir mal in der Shoah Foundation anschaut, ist es etwas, was erzählbar wird. Andere Themen bleiben vollkommen stigmatisiert und als Historikerin der Sexualität ist es meine Aufgabe, zu fragen, wie Stigma entsteht und zu welchem Zweck es getragen wird. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, so ein bisschen von draußen, aber ein großes Geschenk von queerer Geschichte ist es zu fragen, wie entsteht das, was wir als normal wahrnehmen. warum sehen wir bestimmte Sachen als wichtig und normal und warum andere nicht und wie wird sozusagen diese Gesellschaft hergestellt, in der wir leben. Und ziemlich schnell kam ich darauf, dass queeres Verlangen in den Lagern so ein wahnsinnig stigmatisiertes Thema wurde. Es ist auch ein Thema, was so wie jegliche Sexualität in den Lagern oft mit sexueller Gewalt verdrängt ist. Für manche Leute ist es eine romantische Begegnung, für manche Leute ist es eine rationale Entscheidung, sich an Sex- und Tauschhandel zu beteiligen, um zu überleben. Für manche Leute ist es Vergewaltigung. Und in dem Buch beschreibe ich diese unterschiedlichen Fälle. Aber was all die Leute gemeinsam haben, die das große Glück haben, um zu beleben, ist, sie schweigen darüber. Denn es ist ihnen eingeprägt worden, dass sie das nicht erzählen können, weil das von allen anderen in der Umgebung als abscheulich wahrgenommen wird. Somit habe ich schon die Hälfte Ihrer Frage beantwortet und vielleicht der letzte Punkt wäre, als ich begann 2015, 2016, dachte ich, ich werde letzten Endes eine Archäologie von Verlust machen und ich schreibe vielleicht einen Aufsatz darüber. Und ich glaube, Frau Litz wird sich erinnern, wie ich durch die Gänge ging und darüber brütete und mir selbst wichtig vorkam. Aber ich hatte dann das große Glück, dass ich diese wunderbare Frau kennenlernen konnte, Margot Heumann, denn Frau Kunlitz hat schon angesprochen, ich bin praxologisch Public Historian, ich bin nicht nur jemand, der gerne in meinem Elfenbeinturm sitzt und Aufsätze schreibe, die dann, wie ich immer Spaß mache, von 6 Leuten gelesen, von 6 Kolleginnen gelesen werden, wovon sich dann 7 die Zeit nehmen, um mir zu schreiben, dass sie mit mir nicht einverstanden sind. Ich möchte, dass irgendwie meine Texte Impact haben für Leute und irgendwie auch Interesse sind. Ich finde akademische Forschung mit Fußnoten wichtig und gut für das Studium, aber ich finde, wir sollten auch imstande sein, als Historikerinnen für die breiten Leute zu schreiben. Nicht alles kann so vermittelbar sein, aber ich dachte mir, meine Chance bei queerer Holocaust-Geschichte wäre es, eben an die breite Öffentlichkeit zu gehen. Und so schrieb ich für Zeitungen in Israel, in Deutschland, in Großbritannien und ich hielt öffentliche Vorträge. Und die Rechnung ging dann auf. Nach einem Vortrag an der Hebräischen Uni in Jerusalem meldete sich bei mir die Nichte von dieser älteren Dame, Margot Heumann, und ihre Nichte, Linda Heumann, war so wie Margot und ich selbst eine queere Frau. Und sie sagte mir, ich habe gehört, du forschst über dieses Thema, du solltest meine Tante unbedingt kennenlernen. Und das war eben Margot Heumann. Und Margot war die erste und einzige jüdische Frau, die wegen ihrem Jüdischsein verfolgt worden ist und darüber Zeugnis getragen hat in den Interviews mit mir. Es gibt 3 oder 4 jüdische Männer, die als Juden verfolgt worden sind und darüber geschrieben haben, die sich irgendwie an Queerness beteiligten. Es ist oft so, dass Geschichte von Männern erzählt wird. Das haben wir besonders betont für den Holocaust. Ein klassisches Beispiel wäre es, dass wenn wir an Primo Levi denken, ist er die Stimme über den Holocaust. Wenn wir an Ruth Kluge denken, ist es die weibliche Stimme über den Holocaust. So war es ein großer Privileg, Margot kennenlernen zu können. Und seitdem sitze ich an dem Thema 10 Jahre, das ist wahnsinnig lange her. Und habe viele Geschichten aufgefunden. Es gibt auch inzwischen viele Kolleginnen, die nach mir begannen, mit denen ich auch im Gespräch stehe. Es sind Leute, die sehr tapfere Forschung machen über die Nicht-Cis-Leute in der NS-Zeit, so wie unser Buddy Ashton. Und Buddy ist Experte auf das spannende Leben einer Transfrau, Libby Buckroff, eine tapferen und leider ermordeten Frau aus Hamburg. Sind nicht nur jüngere Kolleginnen, mit denen ich in Gespräch stehe, sind auch Leute, die sozusagen more senior sind als ich. Nicht alle sind in Geschichte, manche sind in Kunstgeschichte, manche sind in jüdischen Studien, manche sind in Germanistik. Und als ich begann, dauerte sehr lange, bis ich sozusagen Leuten erzählte und erklärte, worüber ich forsche. Denn es gab immer die Annahme, als ob alle Schwule und Lesben, die von den Nazis verfolgt worden sind, nicht Juden gewesen wären und als ob alle Juden heterosexuell wären. Und ich sitze ja an der Intersektion und ich erkläre, weswegen es unsere Wahrnehmung von Holocaust verändert. Aber die gute Nachricht für uns alle ist, wenn man etwas lange genug wiederholt und erklärt, dann wird es zu einem Trend, beziehungsweise ich war verrückt genug, um das zu machen und jetzt bin ich in Erfurt.
Ja, vielen Dank. Sie haben jetzt auch gerade eben schon über Margot Heumann gesprochen und das ist ja auch eine Person, die in Ihrem Buch vorkommt. Vielleicht können Sie einmal das aus dem Kapitel etwas vortragen.
Ja, das kann ich, denn ich ging zurück ins Hotel und fand meine Brille und deswegen kann ich lesen. Ich komme nicht umhin, aus mich zu erinnern, dass als ich in Erfurt Postdoc war, brauchte ich keine Brille. Margot Heumann ist die erste als Jüdin deportierte lesbische Holocaust-Überlebende, Moment, wir gehen zurück, die Zeugnis ablegte. Als mich Linda Heumann, Margots Nichte, vorgestellt habe, vermittelte sie den Kontakt. Im Gespräch mit mir, einer lesbisch lebenden Frau, fühlte sich Margot zum ersten Mal wohl, Zeugnis über ihr ganzes Leben abzulegen und über ihr Lesbischsein zu sprechen. Zitat: Das Zeugnis ablegen über ein Trauma ist ein Prozess, so Dory Laub. Zitat: Der die Zuhörende mit einschließt. Für die Erzählerin kann die Zuhörende jemand sein, auf den sie lange Zeit gewartet hat. Zitat Ende. Das war besonders wichtig bei Margot, denn sie hat öfters Zeugnis abgelegt für das USHMM, für die Shaw Foundation, für Yale Fortune, auch in ihren Entschädigungsakten. Und immer sprach sie über ihre Geliebte als die beste Freundin. Es war erst im Gespräch mit mir, dass sie sagte, das war nicht nur beste Freundin, das war meine Geliebte. Durch mein Kommen, meine Positionierung und mein Pochen auf die Bedeutung und Würde von Margots Erzählen schaffte ich einen sicheren Raum, den einzigen Raum, in dem sie tun konnte. Margot wurde 1928 als erste Tochter des Einzelhändlers Karl Heumann und seiner Frau Johanna, geborene Falkenstein, in der Eifel geboren. 3 Jahre später kam ihre Schwester Lore zur Welt. Die Mädchen erlebten eine glückliche Kindheit in der Eifel und später in Lippe. Der Familie ging es wirtschaftlich gut und Margot hatte viele Verwandte zum Spielen. 37 zog die Familie nach Bielefeld, wo der Vater für den Hilfsverein der Juden in Deutschland arbeitete. Schon als Kind entdeckte Margot, dass sie sich zum Mädchen hingezogen fühlte. Mit einem verschmitzten Lächeln, sie war unglaublich verschmitzt, erzählte sie mir von ihrer besten Freundin. Diese Freundin kam in die Pubertät und trug einen engen Pullover mit einer Einstecktasche auf der Brusthöhe. Und dann steckte Margot ihre Hand gerne in die Tasche und klärte, wie sehr ihr gerade diese Tasche gefallen würde. Auf meine Nachfrage antwortete Margot, Zitat, sie war nicht lesbisch, sie hat geheiratet und soweit ich weiß, hatte sie keine weiteren Beziehungen mit Frauen. Zitat Ende. Und dieses Gespräch war ein Motiv durch unsere Gespräche, wo ich immer fragte nach den anderen Frauen und sagte immer, sie war nicht lesbisch, ich war lesbisch und das ist vielleicht etwas, worauf wir zurückkommen können. Und immer wieder, wir haben darüber nie geredet. Ab September 1941 mussten Margot und ihre Familie wie alle Juden in Deutschland den gelben Stern tragen. Und kurz darauf begannen die Deportationen. Weil ihr Vater für die Bezirksstelle des Hilfsvereins gearbeitet habe, wurden die Heumanns nicht wie die allermeisten Leute in Bielefeld nach Rega oder Auschwitz deportiert, aber relativ spät, erst im Juni 1943, nach Theresienstadt. Und hier wurden Lore und Margot von den Eltern getrennt und in Jugendheimen untergebracht, die die jüdische Selbstverwaltung in Theresienstadt eingeführt hat. Die Jugendheime waren nämlich etwas weniger überfüllt und die Kinder da bekamen etwas besseres Essen. Die Kinder waren auch getrennt nach Geschlecht, Alter und Sprache und so war Margot und ihre Schwester in 2 unterschiedlichen Heimen. Margot merkte, wie anders und viel besser ihr Erlebnis von Theresienstadt war als das von Erwachsenen und ihren Eltern. Zitat, mein Leben war gänzlich anders als ihres. Sie kam in das Heim L414 und wenn Sie die Gedenkstätte Theresienstadt besuchen, das Städtchen Theresien und auf den Bus zurück nach Prag warten, das Haus steht gerade gegenüber. Wie die meisten Jugendheime in Theresienstadt wurden die Mädchen zionistisch erzogen und Margot plante, nach dem Krieg nach Palästina zu gehen. Als ich 2018 Margot besuchte, wurde ich auf einen weiteren Zufall aufmerksam. Ihre Betreuerin im Jugendheim war Anka Linkovitschowa, eine mährische Jüdin. Sie war auch im Mai 1945 nach Auschwitz deportiert, dann kam in ein Außenlager in Schlesien, außerdem ist sie geflohen und versteckte sich in Prag bei meinen Ururgroßeltern. Und so, das war der Zufall. Sie lebt im Übrigen immer noch, aber ist schwer krank. Es war in ihrem Heim, dass Margot Edith, sogenannte Dita Neumann, aus Wien kennenlernte, ein gleichaltriges Mädchen aus Wien. Dita war ohne ihre Eltern nach Theresienstadt deportiert worden, begleitet nur von ihrer Tante und Großmutter. Margot verliebte sich in Dita und die beiden wurden unzertrennlich. Nachts legten sie sich gemeinsam ins Bett und tauschten Zärtlichkeiten aus. Margot erzählte mir, Zitat, wir hatten nicht eigentlichen Sex, sehr nah dran, aber keinen Sex. Tagsüber galten Margot und Dita einfach als beste Freundinnen, zumal Dita auch einen Freund hatte. Zitat, ich war eifersüchtig, berichtete mir Margot, aber es gab nichts, was ich daran hätte ändern können. Und ich tat es auch nicht. Schon damals war ich klug genug, keinen Aufruhr zu machen. Sie wusste schon mit 15 Jahren, dass ihre Liebe keinen Platz in der Öffentlichkeit hatte. Und Dita und Margot, so erzählte mir Margot, waren nicht die einzigen Mädchen, die sich in Jugendheim nachts das Bett teilten. Einige Zimmergenossen überlebten und berichteten in den Memoiren von ihrer besten Freundin, aber, und das macht Margot so speziell, sie ist die Einzige, die wirklich einen Namen für ihre Liebe hatte. Damals lernte Margot auch ihre andere große Leidenschaft kennen, die Oper. Das Kulturleben in Theresienstadt war eine wichtige seelische Stütze für die Häftlinge und wird heute zu Recht so gewürdigt. Die erste Aufführung, die Margot in Theresienstadt erlebte, war die La Bohème. Und sie leuchtete auf, als sie mir erzählte und vorsang, wie sie zum ersten Mal die Arie »Wie eiskalt ist dies Händchen? Lasst, ich mache es euch warm« zum ersten Mal hörte. Vier Jahre später, als sie in New York lebte und wohlhabend geworden ist, war sie Abonnentin bei der berühmten Metropolitan Opera in New York. Und das ist auch etwas, was wir mit in das Theaterstück aufgemacht haben. Soll ich weiterlesen?
Bitte.
Okay. Ich will Sie nicht langweilen. Im Mai 1945 wurden die Heumanns nach Auschwitz deportiert, in das sogenannte Theresienstädter Familienlager. Margot weinte während der Deportation nach Auschwitz unaufhörlich. Sie weinte nicht, weil sie deportiert wurde, sondern weil sie von Dita getrennt war. Zwei Tage nach ihnen traf auch Dita und deren Tante ein. Es war ein Wunder. Ich war glücklich, sagte Margot, in Auschwitz. Und ich war so wirklich, wow, du warst glücklich? Ja, ich war glücklich. Sie und Dita arbeiteten in einer Baracke, wo sie sich um kleine Kinder kümmerten. Es war eine Vorsetzung der Strukturen der jüdischen Selbstverwaltung aus Theresienstadt. Die meisten Häftlinge in Familienlager erfuhren von den Gaskammern in Birkenau und so auch die beiden Mädchen. Heumann erzählte mir, Zitat, wir wussten nichts über unsere Zukunft und ich entschied mich, dass, wenn Dita ins Gas ginge, ich mit ihr gehen würde. Ich habe niemanden je so geliebt wie Dita. Zitat Ende. Tatsächlich, Anfang Juli 1944 wurde das Familienlager aufgelöst. Die allermeisten Menschen kannten die Bedeutung der anstehenden Selektion, wo die als arbeitsfähig erachteten Menschen, also Leute oberhalb von 15 und vielleicht jünger als 50, zur Zwangsarbeit ausgewählt wurden, während die Leute, die nicht so fit waren, zu jung oder zu alt waren, ermordet wurden. Dita entschloss sich, die Selektion zu bestehen. Ihre Tante ging mit, ihre Großmutter war inzwischen tot. Aber Margots Eltern entschieden sich, gar nicht zu versuchen, die Selektion zu begehen, denn sie glaubten, Margots 13-jährige Schwester Lore ist zu jung. Margot, und das ist ganz wichtig, in diesem Moment beschloss, Dita zu folgen und nicht mit ihrer biologischen Familie da zu bleiben. Ihre Mutter verstand es nicht, sie war sehr aufgebracht, sie meinte, die Familie soll zusammenbleiben. Als Margot von ihrem Vater Abschied nahm, segnete er sie. Sie sah ihn in diesem Moment zum ersten Mal weinen. Damals waren alle ihre Gedanken jedoch bei Jutta. Als sie es mir erzählte, 2018 als alte Dame, war es sie, die weinte.
Ja, vielen Dank für diese kleine Textpassage. Sie haben jetzt schon einige Komponente genannt, wie Sie versucht haben, so queere Spuren zu finden. Können Sie das vielleicht noch einmal so ganz kurz in zwei, drei Sätzen zusammenfassen?
Mhm. Das ist eine große Aufgabe, aber
Sie können auch mehr Sätze.
Ich hatte das große Glück, dass Margot wirklich quasi fast gewartet hat, bis ich komme und sie es zum ersten Mal komplett erzählen kann. Sie erinnert sich an viele Details aus der Verfolgung nicht mehr, wo ich sozusagen ihre Erzählung aus den frühen Interviews vergleichen konnte. Also sagen wir mal, ich interessiere mich für die Geschichte von den Jugendheimen in Theresienstadt und ich interessiere mich für die Zwangsarbeit in Hamburg, in den Auslagern, wohin die Frauen dann im Juli 1945 deportiert worden sind. Das fände ich in ihren Interviews mit mir nicht. Aber es war nur mit mir, dass sie mir über ihre Liebe, über die sexuellen Praktiken, darüber, worüber sie mit Dieter gesprochen hat, wie sie sich mit Dieter vertraute, über die Homophobie der Umgebung und ganz wichtig, wie verstand sie ihre Sexualität. Und dafür alles hatte sie Worte. Was auch super interessant war, ist, Margot war ganz klar darüber, worüber sie erzählen möchte und worüber sie nicht erzählen wollte. Wir trafen uns immer vormittags. Ich war bei ihr in Arizona untergebracht, wohin sie in ihren alten Jahren hingezogen ist, weil sie auf Arthritis litt und die Winter in New York setzten ihr zu sehr zu. Und nachmittags haben wir immer irgendwelche Freizeitveranstaltungen gemacht. Wir gingen in einen botanischen Garten mit Cocktails, wir tranken Martinis und sie machte mir immer irgendwann Martini und machte sie dann über mich lustig, dass ich zu viel trinke. Also wie gesagt, sie war wahnsinnig spitzbübisch und sie erzählte mir über ihre Eheleben und ihre Affären aus den 1950ern, aber sie war auch ganz bestimmt, was ich aufnehmen kann und wo sie nicht aufnehmen möchte. Aber das sozusagen das Vorgehen und beziehungsweise was mir aufgefallen ist, dass ich Margot immer wieder verdeutlichte über meine lesbische Positionierung. Also sie fragte, wie ich meine Frau kennengelernt habe, wie ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich zu Frauen hingezogen bin, wie ich mein Coming-out zu den Eltern hatte, wie wir uns die Hausarbeit aufteilen. Und das sind Sachen, die vielleicht vollkommen banal klingen, aber sie klingen banal, wenn man sich nicht verdeutlicht, wie anders eine Heterobiografie ausschaut und was das queere Leben zu einem queeren Leben macht. In vielen ist es vollkommen langweilig. Ja? Ich meine, queere Leute haben nicht Hörner auf dem Kopf, aber es gibt so eine gewisse normative Erwartungshaltung, wie eine Biografie ausschaut. Und indem ich Margot sozusagen aus meinem Leben erzählte, gab ich ihr einen Raum, wo sie sich sicher fühlen konnte. Nun kann man sich fragen, warum ist Margots queeres Erleben wichtig für unser Verständnis von Holocaust? Und ich glaube, dass dabei ist erstens das Wichtige, der Platz für Ambivalenzen zu machen, zu verstehen, dass auch Überlebende homophob reagieren konnten, aber auch darüber, dass sogar diese Geschichte des Genozids eine gewaltsame Geschichte sein konnte, wo bestimmte Narrative entfernt werden konnten. Das ist mir halt auch, muss ich sagen, ganz plakativ das Wichtige bei Margot, denn kaum ein Narrativ ist so wirkungsvoll wie die Geschichte der ersten Liebe. Dieses Coming of Age, das, wenn man 14, 15, 16 Jahre alt ist und sich zum ersten Mal in jemanden verknallt. Ich glaube, die meisten von uns, die hier heute sitzen, werden die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Das ist etwas, was uns immer prägt und was so eine der wichtigsten Narrative in der Weltliteratur oder im Theater sind. Und genau das erlebte Margot, aber sie erlebte es in den Konzentrationslagern und sie erlebte es eben nicht als eine Hetero-Beziehung, sondern eine queere Beziehung, wo sie gleichzeitig weiß, das ist nicht erzählbar. Es ist immer wieder dieses, wir haben darüber nicht gesprochen und sie war nicht lesbisch. Und das ist vielleicht das, was ich vorhin angesprochen habe, was ich vielleicht noch in Kontext setzen möchte, ist, hier ist der Ansatz von queer und deswegen rede ich vielleicht erstaunlicherweise von queer und nicht von lesbisch oder schwul oder homosexuell. Wenn ich sage lesbisch oder schwul oder homosexuell, ist es eine Zuschreibung von harter Identität. Und queer ist so ein Sammelbegriff, eine Veranda, ein Regenschirm, wo ich nicht nur zuschreibe, wie sich jemand selbst identifiziert, sondern auch einfach die Sexualität oder Emotionen, an denen sie sich beteiligen. Das, was Forschung aus Akten und Praktiken beschrieben hat. Und das Mädchen mit dem Pullover oder Dita oder viele andere Leute, über die ich schreibe, haben sich nie als homosexuell verstanden oder bisexuell, aber sie sind ein Teil der queeren Geschichte. Und vielleicht der letzte Punkt, den ich sagen möchte, ist, heute in 2025 jeder Jugendliche in der Schule die dann irgendwie merken, sie fühlen sich zum eigenen Geschlecht hingezogen, machen sich dann Gedanken darüber, bin ich jetzt schwul, bin ich jetzt lesbisch, was bin ich? Das ist allerdings eine moderne Entwicklung, die in Deutschland vielleicht nach Christopher Street Wall oder in Ostdeutschland nach 68 kommen. Man könnte sagen, okay, wenn man ein gut gebildeter Mensch in der Weimarer Zeit ist, dann kennt man vielleicht Magnus Hirschfeld und man kann sagen, ich bin schwul. Aber welcher Otto der Normalverbraucher oder welcher Helene Schmidt liest tatsächlich die Freundin und so weiter und macht sich Gedanken darüber, was man ist? Und viele Historikerinnen haben darauf hingewiesen, dass wir erkennen müssen, diese moderne Identität als homosexuell ist etwas, was in unterschiedlichen Ländern und in unterschiedlichen Klassen viel später gekommen ist. Und daher würde ich ein bisschen davor warnen, unsere moderne Erwartungshaltung der queeren, harten Identität zurück zu projizieren und viel mehr Platz dafür zu machen, was wir nicht wissen. Und Queerness ist da, glaube ich, ein relativ inklusiver Sammelbegriff. Ich hoffe, ich war nicht zu theoretisch.
Ja, vielen Dank. Ganz viele Fragen dazu, aber erstmal Sophie, bitte.
Vielleicht noch eine Sache, die mir besonders hängen geblieben ist, auch zur Geschichte von Margot Heumann. Genau, ich lese es noch mal ganz kurz vor. Es sind nur drei Sätze. Genau, also sie zog wegen ihrer Arthritis nach Arizona, wollte für Klarheit sorgen und outete sich gegenüber ihrer Familie mit 88. Die Reaktion von Heumanns Schwiegertochter war symptomatisch. Diese lachte nur und sagte, was gibt's sonst Neues? Ihre ganze Familie wusste, dass die Mutter und Großmutter lesbisch ist, aber nun konnten sie darüber sprechen. Das ist mir nochmal besonders hängen geblieben. Genau. Was wir in der Vorbesprechung, was da noch vorkam, war, dass es neue Forschungen mit Thüringen-Bezug gibt. Und zwar geht es um das Dorf Bickenriede in der Gemeinde Anrode, dessen ehemaliger Bürgermeister hier zugegen ist. Genau, wo nach dem Krieg ein Mann lebte, über den Sie gerade einen Aufsatz schreiben. Wie sind Sie auf diesen Menschen gestoßen? Was hat es damit auf sich? Genau.
Ja, also das ist eben das Schöne. Man weiß nie alles. Es geht immer weiter und das ist etwas, was mir auch großen Spaß macht. Ich habe gerade die sexuelle Identität historisiert. Jetzt werde ich historisieren, wie wir uns vorstellen, wie Leute zusammen sind. Also ich glaube, es ist eine Binsenweisheit, wenn ich sage, vor der Dekriminalisierung der Homosexualität in Deutschland 68, in Ostdeutschland viel früher, in Polen noch früher, in 1932, war das für queere Paare nicht so einfach zusammenzuleben. Und das führte auch dazu, dass viele queere Leute überhaupt nicht feste Partner hatten. Man kann flapsig darüber sagen, nun wollen viele Leute nicht in fester Partnerschaft leben, aber wie sah dann sozusagen queere Liebe, queeres Zusammensein aus? An einem Tag, kurz nach dem 7. Oktober letzten Herbstes, war ich deprimiert. Es war unschön zu sehen, wie viele Leute aus der queeren Community und aus der linken Community, zu der ich mich irgendwie ungefähr zähle, so wenig Solidarität gezeigt haben für die entführten Kibbutzniks, die ja alle links sind. Und dann machte ich etwas, was ich mache, um mir die Laune aufzuhalten. Ich schaute mir einen tschechischen Film über Langlaufski an, denn ich lebe in Großbritannien, wir haben keine Berge, wir haben keinen Schnee, wir haben keine Langlaufski und Filme schauen ist das Beste, was ich tun kann. Und ich schaute mir den Film Das letzte Wettbewerb an und zufälligerweise habe ich dann weiter recherchiert, wie es war. Ich fand nicht das, was ich suchte, aber ein Mann des gleichen Nachnamens war Paul Effenberger. Und das Erste, was ich über ihn in den Adolsener-Akten fand, ist eine Akte, eine Strafakte wegen des Paragraphen 175. Und manchmal hat man wirklich wahnsinniges Glück. Und so wie ich diese Akte in den Arosel-Archiven mit dem Urteil durchging, stellte sich raus, dass an einem März 1942 war Paul Effenberger, der zu dem Zeitpunkt etwa 45 Jahre alt war, verhaftet mit seinem Liebhaber und Partner, dem 23 Jahre älteren Ludwig Samek. Nicht nur waren das ein schwules Pärchen, und ich glaube, hier können wir wirklich über schwul reden, was sich die beiden Männer so bezeichnen, und sie lebten in Prag-Weinsberger. Wer hat hier Prag schon mal besucht? Waren sie in Vinohrady, so ein bisschen nördlich von dem Hauptbahnhof? Da haben die beiden gelebt, da lebten alle feineren Leute, riesige jüdische Gemeinde, Reformgemeinde. Das heißt, es war ein schwules Pärchen und es war ein auch gemischtes Pärchen zwischen einem Juden und einem Sudetendeutschen. Und die beiden lebten seit 20 Jahren zusammen. Die Familien kannten einander. Effenberger, der aus Orlitzke Hore, aus Adlergebirge hatte, ich glaube, 4 Brüder und die kamen auch zu Besuch. Es war herzerreißenderweise eine seiner Schwägerinnen, die beiden bei der Kriminalpolizei angezeigt hat, weil sie eifersüchtig war und weil sie auch immer wieder falsche Anzeigen schon vor dem Krieg, während des Krieges und nach dem Krieg geführt hat. Und die hat die beiden angezeigt und so wurden sie im März 1942 verhaftet. Die Quellen zeigen, dass die beiden Männer glücklich miteinander lebten. Sie hatten eine Bedienstete, Alfriede Suchomel, das ist übrigens jetzt Ludwig Samek, und Effenberger war der Herr, der davor kam, dieser schicke Herr mit dem tollen Bart. Und sie führten relativ wohlhabendes bürgerliches Leben. Effenberger war Laborant an der Deutschen Karls-Universität in der medizinischen Fakultät. Samek hat für die tschechoslowakische Bahn gearbeitet. Allerdings mit dem Zweiten Weltkrieg und Leute, die sich ein bisschen zum Beispiel mit der Transgeschichte und mit Sherlock beschäftigt haben, werden wissen, hier kommt dieser Aha-Moment, wäre das ein Heteropärchen gewesen, wäre Samek natürlich durch eine Mischehe geschützt gewesen und er wäre nicht deportiert worden, beziehungsweise er wäre ganz zum Kriegsende deportiert worden. Dadurch, dass es ein queeres Pärchen war, hatten sie keinen Schutz durch die Mischehe. Und deswegen, wenn sie nicht durch die Kriminalpolizei verhaftet worden wären, wäre er früher oder später nach Theresienstadt deportiert worden. Denn quasi im März 1942 ist etwa Hälfte der Prager Juden schon deportiert. Aber so sind sie durch die Kriminalpolizei verhaftet und sie werden wegen des Paragraphen 175 angeklagt. Hier ist es im Übrigen interessant, Tschechoslowakei hatte das Strafgesetzbuch Paragraph 129. Und da setzte unter Strafe die weibliche Homosexualität und die männliche Homosexualität. Aber wenn dann die Deutschen Tschechoslowakei besetzen, führen sie duales Strafgesetzbuch ein. Und Homosexualität, wo einer der Mitglieder ein Mann ist, wird wegen 175 verhaftet. Das heißt, sie stehen vor dem deutschen Gericht, nicht vor dem tschechischen Gericht. Und sie werden beide also der jüdische Mann zu 2 Jahren Strafe und der nicht-jüdische Mann zu 4 Jahren Strafe verurteilt. Das ist zum letzten Mal, dass sie sich sehen. Die Familie schreibt an sie und versucht, sie zu unterstützen. Elfriede Suchomel gibt sich gegenüber des Gerichts als die Ehefrau von ihnen beiden aus. Also sie gibt sich als Ehefrau von 2 unterschiedlichen Männern aus. Warum? Sie will ihnen beistehen. Also das ist meine Spekulation. Und nur als Ehefrau kann sie Pakete und Briefe an sie schicken. Das sind nur die Verwandten. Das sind so kleine Spuren, die man hat, wenn man darüber forscht, die man hochrechnen kann. Der jüdische Mann wurde 1943, wie die allermeisten jüdischen Häftlinge, direkt aus der Haft nach Auschwitz geschickt und da ermordet. Und im Übrigen in seiner Sterbeakte, in seiner Todesakte aus Auschwitz, steht Eintrag Ehefrau Elfriede Suchomel. Also die Unterstützung muss bis zu seiner Ermordung gestanden haben. Und die Akte endete letzten Endes mit der Entlassung von Paul Effenberger aus dem Gefängnis Eisenach in Oktober 1945 raus, wo er vorzeitig entlassen wird. Denn letzten Endes müsste er bis 1946 absitzen, denn Paragraph 175 ist immer noch gültig. Und da verlor sich seine Spur, aber eine Kollegin riet mir zu dem Deutschen Roten Kreuz in München und da habe ich tatsächlich geschrieben und erwarte eigentlich nichts. Aber dann schrieb man mir, es gibt einen Eintrag von Bickenriede und dachte mir, was könnte ich über Bickenriede raussuchen? Und auf gut Glück schrieb ich einem Bürgermeister von Bickenriede, Jonas Obach. Und wenn ich zusammenfassen darf, was sie mir geschrieben haben, hier lebte Effenberger bis 68. Er lebte zusammen mit einer Frau, hatte mit ihr eine romantische Beziehung oder nicht, das werden wir nicht wissen. Aber sie haben auch geheiratet, damit die Umgebung sich darüber nicht die Münder zerriss. Ich kann sagen, die Schwägerin, die ihn verraten hat, hatte Angst, dass er zurückkommen wird. Und ihr Mann, sein Bruder, hat sich das Leben genommen. Es war extrem unschön und extrem problematisch. Ich konnte nicht feststellen, was mit all den sudetendeutschen Verwandten passiert ist. Ich konnte nicht feststellen, was mit Elfriede Suchomel passiert ist. Aber ich kann nur stark annehmen, dass sie auch vertrieben worden sind. denn die Vertreibung nach dem Krieg in der Tschechoslowakei war unglaublich brutal. Das ist auch zum Teil die tschechisch-thüringische Geschichte, denn sehr viele der Vertriebenen Sudetendeutschen sind hierher gekommen. Es ist nicht unbedingt eine queere Geschichte, die man sich so erwartet, wenn man über queere Geschichte erwartet, aber ich finde, das ist fast ein Geschenk von Himmel an uns alle. Wir haben hier sehr viel Wissen über queere Liebe zwischen zwei Männern. Wir können feststellen, wie sie zusammen gelebt haben, wie sie in die Ferien gelebt haben, dass sie eine Bedienstete hatten, dass sie die Familie besucht hat. Wir wissen, dass sie eigentlich nicht verraten worden sind. Die beiden Männer sprechen sogar in den Verhörakten mit wahnsinniger Liebe und Zuneigung. Und wenn sie dann die Kriminalpolizei fragt, warum hatten sie Sex miteinander, dann sagen sie, ich habe ihn lieb gehabt. Und ich glaube, die Kraft zu haben beim Verhör und ich habe Grund anzunehmen, das war nicht nur ein Verhör, sondern es war auch Folter, zu sagen, ich habe mit ihm Sex gehabt, weil ich ihn liebte. Das ist sehr bewegend und das wollte ich dann doch erzählen. Ich schreibe einen wissenschaftlichen Aufsatz für zwei Kollegen, Erwin Malakai und noch einen weiteren Kollegen, aber eigentlich hoffe ich, das Buch wird sich ausverkaufen, dann kann es eine dritte Auflage geben mit einem Thüringer Kapitel.
Cool. Danke.
Ah ja, Entschuldigung, ich habe was Wichtiges vergessen. Und was ich bei Ludwig Samek so wichtig finde, ist, dadurch, dass er als queerer Mann und nicht als Jude verfolgt worden ist, steht er nicht in den Holocaust-Datenbanken von den tschechischen Juden. Also Sie sehen hier Samek nicht. Hat jemand in Prag die Pinka-Synagoge besucht mit den Namen aller tschechischen Holocaust-Opfer? Moment, ich kriege hier darüber. Hier sind die und als Todesdatum wird eigentlich sein Verhaftungsdatum angegeben. Das heißt, in den alten Akten aus den 60ern, als die Pinka-Synagoge bezeichnet worden ist, ist er noch aufgenommen und dann in der neuen Aufnahme von 2000 ist er nicht mehr dabei. Und ich würde mir wünschen, dass wenn ich dann darüber geschrieben und publiziert habe, dass wir ihn in die Datenbanken der Opfer aufnehmen können und vielleicht spendiere ich ihm sogar einen Stolperstein in Weinberger.
Да здравствует мир между народами!
Todos contra la reacción! Todos contra el fascismo!
Patria o muerte.
Shanti, shanti, shanti. Peace, peace, peace.
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
Wir sind und bleiben eine Nation und wir gehören zusammen.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt.
Wer die Vergangenheit nicht kennt, ist verdammt, sie zu wiederholen.